Der Debier Literatur Podcast. Syndikat Spezial. Am Mikrofon Klaus-Maria Dichand. Der Mann, mit dem ich heute spreche, ist exakt 2 Jahre und 2 Tage jünger als ich. Sagt Ihnen noch nichts? Na gut. Nächster Tipp. Der Mann, mit dem ich heute spreche, sieht in Stirb langsam einen der schönsten Liebesfilme der Filmgeschichte. Ja, ich spüre schon, es klingelt bei dem einen oder anderen. Und ja, richtig, wir podcasten heute mit Österreich, genauer mit Grillenberg, noch genauer mit dem österreichischen Meister des Kriminellen, Andreas Gruber. Herzlich willkommen und ein fröhliches Servus.
Servus, ho, 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 now I have a machine gun.
Den hast du jetzt geübt. Was willst du mir denn damit sagen,
that you had naja, now have ist a machine die, gun? Das ist die Anspielung auf Stirb langsam gewesen. Einer der schönsten Liebesfilme der Filmgeschichte.
Über deine Filmografien sprechen wir später noch und deine besonderen Leidenschaften, bei denen auch Bruce Willis, glaube ich, eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielt. Ja, mein Lieber, wir hatten gerade eben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Wir haben jetzt irgendwie so am Nachmittag. Du hast die Handwerker im Haus und ich hatte dich gefragt, was wird denn bei euch umgebaut? Ich habe ja gesagt, du bist zwar 2 Jahre und 2 Tage jünger als ich, aber du brauchst jetzt langsam ein ebenerdiges Bad, habe ich gehört.
Ja, genau. Nachdem jetzt ich schon einen Bandscheibenvorfall gehabt habe, das war lustig, weil ich bin nämlich ein Dreivierteljahr mit Rollstuhl unterwegs gewesen in Deutschland am Flughafen und zu den Lesungen. Ach, ja, und der nächste Bandscheibenvorfall kommt sicher eines Tages wieder, da mache ich mir gar keine Illusionen. Und darum haben wir jetzt das Bad umbauen lassen und wir machen jetzt so ein barrierefreies Bad. Also ich muss schon ein bisschen an die Zukunft, ans hohe Alter denken.
Gut, das hohe Alter, also wie gesagt, ich bin 54, da kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie alt du bist. Wir sind beide Jungfrauen, habe ich mit Freude festgestellt.
Ja, ja, ja.
Bist du eine ordentliche Jungfrau oder eine chaotische Jungfrau?
Also, meine Frau sagt so, diese Dinge, die mich interessieren, da bin ich sehr ordentlich. Also Bücher, DVDs, LPs, CDs, das hat alles seinen Platz und seine Ordnung. Aber die Dinge, die mich nicht interessieren, ja, da gibt es auch nicht eine großartige Ordnung.
Bisschen genauer, was interessiert dich denn so nicht, außer den Haargummis deiner Frau?
Schuhe interessieren mich nicht. Also die Schuhe, die liegen immer irgendwo herum. Kleidung liegt irgendwo herum. Ja, in der Küche beim Kochen, das liegt da herum. Aber die Dinge, die wirklich essentiell fürs Leben sind, CDs, DVDs, Bücher, Comicbände, das ist alles sortiert, alphabetisch, nach Autoren, nach Zeichner, Hardcover, Softcover, Ausgaben, nach Größe geordnet. Ja, also da.
Nach Farben? Gehörst du auch zu denen, die ihre Bücher nach Farben sortieren?
Nein, das habe ich noch nie gemacht, aber das ist eine gute Idee. Du bringst mich jetzt.
Ich hab das schon gesehen in ganz vielen Autorenforen und Fanforen. Bei deinen habe ich jetzt noch nicht genau geguckt, aber es gibt wirklich Leute, die ihre Bücher tatsächlich nach Farben sortieren. Es gibt ja auch solche richtigen Wellen, das sind die meisten Bücher weiß, dann sind die meisten Bücher blau oder schwarz. Das siehst du so richtig, so ganz fast nach Jahreszahlen.
Wenn man es nach Editionen sortiert, da gibt es ja dann zwangsmäßig eine bestimmte Farbstruktur. Also noch bestimmte Auflagen und Editionen von Verlagen. Ja, das ist eine gute Idee.
Jetzt habe ich dich auf was gebracht. Mein Lieber, wir sprechen heute über dich, deine langjährige Arbeit, zuvorderst aber über deinen jüngsten Roman, Die Knochennadel. Darin steckst du deinen Versicherungsdetektiv Peter Hogarth zum dritten Mal, oder schickst du ihn auf Verbrecherjagd zum dritten Mal, diesmal durch Paris, und die Geschichte beginnt in der Opera Garnier. Das wird den wenigsten jetzt was sagen. Bekannt ist diese Oper vor allen Dingen aus dem Roman von Gaston Leroux, Das Phantom der Oper. Jetzt wird's den meisten dämmern. Was gab denn für dich den Anstoß, diesen Spielort zu wählen? Es ist jetzt ja nicht gerade das bekannteste Monument in Paris. Also da gibt's ja nur durchaus bekanntere Ziele, auch für Touristen.
Also das ist der Ausgangspunkt des Romans, die Opera Garnier. Wobei ich dazu sagen muss, ursprünglich als ich das Exposé, also die Inhaltsangabe, noch verfasst habe zur Knochennadel, habe ich ja noch gar nicht gedacht an die Opera Garnier, weil ich wollte den Roman beginnen und spielen lassen im Louvre. Da hätte diese Auktion, diese Versteigerung stattfinden sollen, die den Auftakt zum Roman gibt. Und ich habe dann einige Testleser dieses Exposé lesen lassen und die haben dann gesagt, aber so wie ich das jetzt geplant habe, haben sie mir erklärt, dass der Peter Hogarth in den Louvre kommt, da gibt es eine Versteigerung, dann gibt es einen Mord, dann muss er aus dem Louvre fliehen und danach muss er wieder in den Louvre einsteigen, um seine Unschuld zu beweisen. Das erinnert doch sehr stark an Dan Browns Sakrileg. Und dann habe ich drüber nachgedacht, habe mir gedacht, oh ja, scheiße, das ist ja wirklich sehr nah an Sakrileg. Und darum habe ich das Ganze dann geändert und habe nach anderen Locations gesucht und bin dann auf die Opera Garnier gestoßen, was ja dann sehr gut zur Hogarth-Reihe passt, weil es gibt in jedem Hogarth-Roman, und das ist jetzt der dritte, so ein Art Running Gag, weil der Hogarth findet in jedem Roman ein Teil für seine klassische Autogrammsammlung. Und da hat sich das Phantom der Oper ganz einfach angeboten. Und darum bin ich jetzt sehr froh gewesen, dass ich das dann noch geändert habe, diese Location.
Also ohne zu sehr zu spoilern, aber es gibt kein Autogramm vom Phantom der Oper.
Ja, das sage jetzt nichts dazu.
Genau, das lassen wir jetzt gerade mal offen. Ganz kurz zu der Geschichte an sich. Peter Hogarth, wie gesagt, deinen Fans auf jeden Fall bekannt, ist eigentlich privat in Paris in dem Buch Die Knochennadel und zwar zusammen mit seiner Nichte Tatjana. Er begleitet auch seine Freundin Elisabeth, eine Kunsthistorikerin, zu einer Auktion eben in der eben besprochenen Opera Garnier. Versteigert wird ein Artefakt, genannt die Knochennadel. Nach der Auktion verschwinden die Nadel und die Freundin und wenig später werden auch noch zwei Kunstsammler ermordet. Frage an dieser Stelle: Du bist Filmliebhaber, wir haben es gerade vorhin gehört, Comicliebhaber. Wie tief musstest du denn für dieses Buch jetzt eigentlich in die Kunstszene einsteigen?
Na, es ist ja so, diese Knochennadel ist ja eine Reliquie. Die ist im 12. Jahrhundert von dem Künstler Biraud, der hat in der Normandie gelebt, aus Knochen verstorbener und heilig gesprochener französischer Soldaten geschnitzt worden. Und der hat ja noch weitere Kunstwerke auch erstellt, dieser Biraud, nämlich andere Kunstwerke aus Knochen, aus menschlichen Knochen. Und wenn man die dann zusammenfügt, entsteht dann die sogenannte Knochenschlacht. Also das ist jetzt einmal so der Background dieser Geschichte. Und weil du gefragt hast, wie sehr musste ich da in die Kunstszene eintauchen, es war so, nachdem dann der Roman erschienen ist, haben mir dann einige Leute angeschrieben, wo es denn mehr über diese Knochenschlacht und die Knochennadel zu lesen gibt. Und da habe ich dann geantwortet, gar nirgends gibt es das zu lesen, weil das habe ich alles erfunden. Das heißt, die Antwort ist, ich musste jetzt gar nicht so tief in die Kunstszene einsteigen, weil ich habe all diese Dinge erfunden, also die Knochenschlacht und diese Knochennadel. Das Einzige, was ich recherchiert habe, war, wie Auktionen abgehalten werden und wie dann die finanzielle Transaktion dann nach Auktionen stattfindet.
Was ja eine ganz entscheidende Rolle für den Fortgang des
Ja.
Buches ja dann auch
Ja.
letzten Endes spielt. Ich habe jetzt deswegen auch gefragt, weil genau das, was deine Leser dich gefragt haben, habe ich auch gemacht. Ich war mit dem Buch fertig oder fast fertig und habe gedacht, jetzt gehst du mal los, jetzt recherchierst du mal nach diesem Herrn Biraud, nach dieser Knochennadel, nach dieser Knochenschlacht
Und hast du was gefunden?
und hab dann feststellen müssen, dass du eine lebhafte Fantasie hast.
Ja.
Die Knochennadel ist der dritte Hogarth nach Engelsmühle und Die schwarze Dame. Die beiden ersten Bücher sind erschienen, wenn ich es noch richtig recherchiert habe, 2008 und 2011, lagen also recht nah beieinander. Warum hat es jetzt 9 Jahre gedauert, bis es zum dritten Hogarth-Fall kam?
Ich glaube, es war sogar noch früher. Ich glaube, die sind 2007 und 2008 erschienen, die Romane. Das heißt,
Der
ich
eine ist,
glaube,
glaube ich,
das.
neu aufgelegt worden. Also vielleicht bin ich
Ja,
deswegen
genau.
auf den
Also,
Namen gekommen.
ich glaube, sie sind vor 13 Jahren erschienen. Ja, warum hat es so lange gedauert? Nachdem ich den zweiten Band geschrieben habe, wie gesagt, ich glaube, das war so 2009, hatte ich die Idee zu einem dritten Teil, nämlich zu der Knochennadel. Die Inspiration war ganz einfach die: Es gibt eine Heavy-Metal-Band, die hat einen Song, der heißt The Bone Needle. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist ein geiler Name, The Bone Needle. Ja, die Knochennadel. Und so ist mir dann die Idee gekommen, eben diese Knochennadel zu erfinden. Habe dann ein kurzes Exposé, also eine kurze Inhaltsangabe entwickelt. Und die ist aber dann in der Schublade gelandet, wo sie dann 13 Jahre geschlummert hat. Und zwar deshalb, weil nach den ersten beiden Hogarth-Romanen habe ich dann eine Literaturagentur gefunden, nämlich die AVA, die mich seitdem vertritt. Wir haben dann gemeinsam einen großen Publikumsverlag gefunden, nämlich den Goldmann Verlag, der meine weiteren Romane dann rausbringt. Und dann habe ich entwickelt die beiden Reihen, die Rache-Reihe mit dem Walter Pulaski und die Todesreihe mit dem Martin S. Snyder. Und ich bin dann nie dazu gekommen, dass ich eben diesen dritten Teil dann schreibe, über den Peter Hogarth, bis dann der Goldman Verlag eben die Rechte, die alten Rechte der beiden Hogarth-Romane gekauft hat. Und dann bin ich eben mit dieser Idee auf den Verlag zugegangen. Ich habe dann noch eine Idee für einen dritten Roman, können wir den nicht schreiben? Ja, und jetzt war es dann endlich soweit und 2019 und 2020 habe ich diesen Roman dann geschrieben und jetzt ist einmal diese Peter Hogarth-Trilogie abgeschlossen.
Also wirklich abgeschlossen. Das ist jetzt, wäre jetzt die Nachfrage gewesen.
Oh, bin ich dazu vorgekommen? Ja, also im Moment plane ich jetzt nicht, dass ich da noch einen vierten Teil schreibe.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag den Peter Hogarth, bin jetzt auch, ich sage jetzt mal, ein neuer Leser geworden. Ich kannte den ja vorher gar nicht. Und kommen wir mal ganz kurz zu dieser Hauptfigur. Hogarth liebt Schwarz-Weiß-Filme und einfache Kommunikationsmittel. Ich frage es mal ganz direkt, wie viel ist davon autobiografisch?
Da ist ganz einfach alles autobiografisch bei dem Peter Hogarth. Und zwar deshalb, weil der Peter Hogarth war ja die erste, oder sagen wir so, einer der ersten Romanfiguren, die ich damals entwickelt habe. Mittlerweile habe ich ja schon sehr viele Figuren wie eben den Martin Snyder oder den Walter Pulaski entwickelt, aber der Peter Hogarth ist ja noch aus den Ursprüngen meiner Schriftstellerzeit und da habe ich mich noch nicht getraut, Figur komplett auf dem Reißbrett zu entwerfen und darum habe ich jetzt einmal so in die autobiografische Schublade gegriffen und habe dieser Figur sehr viel autobiografische Eigenschaften angedichtet, wie beispielsweise eben, dass er gern Schwarz-Weiß-Filme sieht, dass er gern Blues hört, dass er Autogramme sammelt von Schauspielern, von Schriftstellern, von Musikern, dass er Filmplakate sammelt und dass er so wie ich gern auf Flohmärkten herumkrebst und da irgendwie so nach alten antiquarischen Goodies aus der Film- und Musik, aus dem Film- und Musikgenre sucht.
Jetzt muss ich dazu sagen, es ist ja leider ein Audio-Podcast. Wir hatten im Vorgespräch, da hast du mir mal dein Handy gezeigt. Und jetzt also für alle die sich noch an frühere Fernbedienungen erinnern können, mit ganz wenigen Tasten, also es gab mal diese Ultraschall-Fernbedienungen, dein Handy, mein lieber Andreas, sieht ungefähr so aus. Ein klassisches Seniorenhandy. Du kannst damit, glaube ich, maximal SMS schreiben, ne?
Ja, richtig. Naja, pass auf, mein Handy kann Folgendes. Es hat einmal 9 Tasten. Also 10 Tasten mit den Zahlen 0 bis 9. Es kann telefonieren, es kann Anrufe entgegennehmen, ich kann SMS schreiben und ich kann SMS empfangen. Und es zeigt mir die Uhrzeit und es hat eine Weckerfunktion. Das ist ganz wichtig, wenn ich im Ausland bin, auf Lesungen im Hotel übernachte und dann am nächsten Tag in der Früh aufstehen muss, um zum Flughafen zu kommen. Also das ist ganz wichtig. SMS heimschicken, bin auf dem Weg heim. Weckerfunktion eingeschaltet, dass ich den Flieger nicht versäume. Ja, was ich nicht kann, ist Apps downloaden, weil ich kein Internet habe mit dem Handy. Also so richtiger Peter Hogarth Old School.
Du lebst es auch tatsächlich aus, auch das weiß ich aus dem Vorgespräch. Du schaust wahnsinnig gerne Filme, aber nicht mehr auf VHS. DVD hat sich bei dir schon etabliert.
Hat sich durchgesetzt, genau. Und ich habe auch die Möglichkeit, dass ich über meinen Computer, der übrigens ein mit Dampf betriebene Steampunk-Maschine ist, dass ich Skype und dass wir diesen Podcast aufnehmen können. Ja,
ja, deswegen raucht es auch so. Ich sehe es auch.
Ja, genau. Das ist sehr smoky da alles bei mir.
Ja, jetzt muss ich ja doch mal fragen. Ich meine, wir sind ja beide im Krimi-Genre aktiv und hatte neulich eine Aufnahme mit Jürgen Heimbach, der ja ganz bewusst in den 40er, 50er Jahren schreibt. Da ist es ja, ja, ich sag mal, da gab es diese Kommunikationsmittel ja nicht, die uns heute zur Verfügung stehen. Wenn wir heute Krimi schreiben, dann müssen wir ja ganz tief jetzt auch in diese Technik eintauchen. Ist so. Ich meine, das ist jetzt auch in der Knochennadel letzten Endes so. Da spielt Internet eine Rolle, da spielt das Handy eine Rolle, ein Smartphone eine Rolle. Ist es für dich jetzt, ich frage es mal ganz direkt, eher ein Problem, weil du bist jetzt nicht so der Technikfreak, da einzutauchen, weil Digital Native sind wir ja beide nicht.
Es ist ein Problem. Und zwar ein ganz massives. Und zwar, ich schreibe den Roman jetzt aus meiner Sicht mit meinem Wissen für technisches Verständnis. Und zum Glück habe ich aber Testleser. Und diese Testleser, die sagen dann zu mir, warum nimmt jetzt beispielsweise der Peter Hogarth nicht das Handy, googelt diese Information, macht ein Foto, schickt dieses Foto an irgendjemanden und dann ist der Fall gelöst. Und ich denke mir, scheiße, ja, du hast recht. Es wäre so einfach zu lösen. Und darum muss ich mir immer wieder Dinge einfallen lassen, wo es halt doch nicht so einfach oder so rasch geht, dass man zur Lösung kommt. Also irgendwelche Hürden muss ich mir einfallen lassen. Ja, und je vertechnisierter diese Welt wird, desto schwieriger wird es für uns Autoren, dass man eben spannende Handlungen entwickelt, weil ja jetzt mit der Technik mittlerweile ja schon fast alles möglich ist und fast alles lösbar ist. Früher, wenn man sich einen Alfred Hitchcock-Film angeschaut hat, da war extrem viel Spannung, weil da hat irgendjemand auf der Straße eine Telefonzelle suchen müssen, um irgendjemanden zu warnen. Also solche Szenen sind heutzutage undenkbar.
Ja, heutzutage geht es ja darum, dass man zwangsläufig jemanden versucht, unerreichbar zu machen. Früher musste man die Leute krampfhaft erreichbar machen in irgendeiner Form.
Genau, also wenn jetzt irgendwelche Ermittler auf eigene Faust irgendwo verdeckt ermitteln, die haben ja ständig immer permanent alle Informationen bereit und können immer erreicht werden. Und das ist jetzt ein großes Hindernis für spannende Handlungen. Man muss sich immer irgendwas einfallen lassen, wie sie nicht erreicht werden können. Die hat das Handy verloren, das Handy ist kaputt, der Akku ist aus. Es gibt irgendwo ein Funkloch, wobei Funklöcher gibt es ja nicht mehr wirklich. Ja, man muss sich ständig irgendwas einfallen lassen.
Die Telekom kann nicht überall sein.
Ja, richtig, genau. Ja.
Mein lieber Andreas, wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz das Thema Brutalität und Grausamkeit in Krimis. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also lese ja auch regelmäßig ein paar Bücher, dass es da einen Trend zu immer härteren Szenen gibt. Im Übrigen auch in der Knochennadel. Ich will jetzt auch wieder nicht spoilern, aber du lässt da jemanden in Salzsäure verschwinden. Ist sowas dringend notwendig?
Naja, notwendig ist es nicht. Aber es ist ja so, ich versuche ja in jedem Roman immer wieder neue originelle Morde zu erfinden. Also jetzt abseits von Giftmorden oder Mord mit Pistole oder Messer. Also muss irgendwas Originelles sein, irgendwas, was man vielleicht so in der Form noch nicht gelesen hat. Und wenn ich dann ein paar Ideen habe, dann versuche ich die in die Handlung einzubauen. Wobei aber immer drauf schau, dass das jetzt nicht Mittel zum Zweck ist, um den Leser zu schockieren. Also wie du richtig sagst, ja, es gibt diesen Trend, dass Romane immer härter und brutaler werden. Es gibt ja Verlage, die jetzt richtige Splatter-Romane im Horror-Genre rausbringen. Aber bei meinen Romanen versuche ich trotzdem, dass die Morde etwas mit der Handlung zu tun haben oder mit den Tätern zu tun haben. Also dass sowohl Handlung, die Taten, wie sie passieren und die Täter und die Psyche der Täter doch ein in sich geschlossenes, rundes Bild ergeben und jetzt nicht irgendwie so aufgesetzt wirken, dass sich der Leser dann nachher denkt, aha, der Gruber, der wollte ja nur mit diesen ganzen Morde schocken, aber was ist der Sinn bei diesen brutalen Taten? Also ja, ich gebe dir recht, sie sind brutal, aber ich versuche trotzdem dem Ganzen einen Sinn zu geben, warum das so sein muss.
Du holst dir auch da dann auch wieder Feedback von Testlesern. Ich habe das vorhin jetzt so zwischen den Zeilen gehört. Bevor du ein Buch dann ins Lektorat gibst oder zum Verlag gibst, lässt du dann auch mal gegenlesen.
Ja, genau. Also bevor das Buch meine Lektorin im Verlag bekommt, habe ich so zwischen 10 und 15 Testleser, die einmal das Manuskript lesen und mir Feedback geben. Aber das Feedback ist jetzt nicht, ja, es ist spannend oder es ist langweilig und da ist ein Tippfehler und da ist ein Recherchefehler, sondern das geht sehr tief. Diese Gespräche, also das dauert manchmal bis zu 8 Stunden oder manchmal 2 Tage lang, wo dann die Handlung oder jeder Absatz den einzelnen Szenen zerlegt wird. Und das schmerzt dann natürlich, wenn man dieses Feedback bekommt, weil es bedeutet dann noch einmal einen Monat Arbeit reinzustecken, um das alles zu korrigieren, um diese Unplausibilitäten auszubügeln und das Ganze noch runder und plausibler und spannender zu machen. Und dann erst bekommt es meine Lektorin im Verlag und dann beginnt diese ganze Überarbeitungsphase noch einmal vom Neuen, aber durch meine Testleser doch auf einem anderen Niveau, das ich allein so nicht hinbekommen hätte.
Jetzt habe ich gerade gestern aktuell mitbekommen, dass es in der Zwischenzeit Software gibt, also das, was du jetzt gerade mit Testlesern machst, dass es Software gibt, die nehmen ein Manuskript und bewerten das Manuskript nach Algorithmen. Was hältst du von sowas?
Na, da fragst du an Oldschool-Peter Hochert.
Nein, genau deswegen frage ich dich. Also ich bin jetzt ja wirklich ein Techie. Ich bin ein
Ja.
Technik-Freak und ich habe gestern da gesessen, ich habe es meiner Frau erzählt und habe dann gesagt, sag mal, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Also du gibst jetzt einem Computer ein Manuskript, das ein Mensch geschrieben hat und der Computer entscheidet dann, ja, das könnte Leser finden. das Buch. Oder das ist romantisch, oder das ist brutal, oder das ist... Mich macht sowas fertig.
Also ich glaube schon, dass er jeder Autor seinen bestimmten Stil hat. Also jetzt nicht nur der schriftstellerische, der schriftstellerische Stil, was jetzt Satzbau, Wortwahl betrifft, lange Sätze, kurze Sätze, Dialoglastik, sondern mit Stil meine ich auch, dass er bestimmte Themen hat. Also wenn da wirklich ein Thriller-Experte da ist, der wird ganz bestimmt aufgrund des Textes und der Art, wie der Roman geschrieben ist, herausfinden können, wer dieses Buch geschrieben hat. Da bin ich mir sicher. Jetzt müsste man diesen Computer wahrscheinlich mit sämtlichen Informationen füttern, die zur Verfügung stehen, damit der das analysieren kann. Aber trotzdem glaube ich, wird der Computer dann letztendlich scheitern, weil er ja doch diese, nennen wir es einmal, Synapsen nicht hat, die das menschliche Gehirn hat, um ganz einfach gefühlsmäßig oder aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden zu können, ob der Roman jetzt gut ist oder nicht. Ich glaube, zu entscheiden, ob das jetzt ein Bestseller wird oder nicht, kann man nicht rausfinden, indem man ganz einfach irgendwelche Parameter abarbeitet.
Also wir stellen fest, wir beide finden sowas einfach blöd.
Ja, möglicherweise ist in 50 Jahren möglich, wenn es künstliche Intelligenzen gibt, die schlauer sind als wir, dann vielleicht, aber im Moment, glaube ich, ist es noch nicht möglich. Also irgendwann einmal wird vielleicht im Verlagshaus eine Lektorin sitzen, die ganz einfach ein Computerprogramm ist. Und dann kann man sich mit der dann herumschlagen, weil die sagt, na, das muss man so ändern. Und ja, das wird dann mühsam werden.
Und da kannst du nicht mal ein Weinpräsent hinschicken und sagen, komm, sind wir wieder gut miteinander.
Was man brauchen kann, ein Computervirus kann man hinschicken, dass sich das Programm selber löscht. Das kann man machen.
Siehst du, jetzt haben wir doch eine Herausforderung. Andreas, neben der Hogarth-Reihe, über Peter Hogarth haben wir ja gerade gesprochen, hast du dir einen Namen gemacht, du hast ja selber schon erwähnt, mit der Rachel-Reihe um Walter Pulaski, vor allem aber mit der Todesserie und deinen Ermittlern Sabine Nemetz und Martin S. Schneider. Schneider mit J in der Mitte, genau. Das ist ja schon eine mörderische Herausforderung, ständig zwischen den Figurenuniversen hin und her zu switchen, oder?
Naja, natürlich ist eine Herausforderung, aber noch viel schlimmer würde ich finden, wenn ich immer nur eine einzige Reihe schreiben würde mit immer nur denselben Charakteren. Weil ich stelle mir jetzt vor, jetzt schreibe ich seit 20 Jahren und angenommenerweise jetzt würde ich den 17. Martin S. Snyder Roman schreiben und hätte nie irgendwas anderes geschrieben. Ich glaube, dann hätte ich so arge Scheuklappen und ich glaube, dass mir da gar nichts Originelles mehr einfallen würde, weil sich das Schema immer wieder wiederholt und wiederholt. Und darum finde ich es ganz gut, wenn ich zwischen den Serien herumswitch und einmal für ein Jahr den Martin Snyder ad acta legen kann und einen neuen Rache-Teil schreibe mit dem Walter Pulaski. Dann lege ich den ad acta, schreibe einen neuen Peter Hogarth-Teil und dann kommt wieder der Martin Snyder dran. Entschuldigung, der Martin S. Snyder.
Für was steht eigentlich das S?
Ja, da muss ich die nachher töten, wenn ich dir das sage.
Schade, dann lassen wir das.
Nein, kann ich dann nachher gerne erklären, aber ich möchte vorher nur den einen Gedanken zu Ende führen. Und darum finde ich, das Herumswitchen ist ganz gut, weil ich gewinne Abstand von den Figuren, während ich jetzt an einer neuen Reihe schreibe oder an einer anderen Reihe schreibe, entsteht so in dem Jahr Pause das Exposé für den nächsten Snyder-Roman beispielsweise. Und da kann ich quasi ein Jahr lang Ideen sammeln und dann nachher, wenn ich mich wieder in dieses neue Buchprojekt reinstürze, bin ich wieder Feuer und Flamme. Also ist dann nicht so, dass ich sage, ein Snyder-Roman zu Ende geschrieben, scheiße, jetzt muss ich schon wieder den nächsten schreiben, wie langweilig ist das? Sondern ich habe diese Pause dazwischen und ich freue mich dann schon wirklich drauf, dies zu schreiben. Also das heißt, ich finde es richtig gut, zwischen den Reihen zu wechseln und mich dann immer wieder neu reindenken zu müssen, weil dadurch dieses ganze Thema frisch bleibt bei mir im Kopf. Ja, und wofür steht das S in Martin S. Snyder? Es steht für Somerset, weil Snyders Vater, der war Buchhändler und der war ein großer Fan von William Somerset Maugham. Und darum hat er seinem Sohn diesen zweiten Vornamen gegeben.
Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Wir sind ja über Skype miteinander verbunden. Und bevor du online warst, habe ich, da kannst du ja auch so eine kleine Nachricht, irgendwie so eine Standardnachricht hinterlassen.
Du, das habe ich bei meiner Steam-Maschine nicht.
Und doch, ich habe es gesehen, weil du hast nämlich bei dir drinstehen, ich habe wenig Zeit, ich schreibe am nächsten Buch. Das ist so eine Art Begrüßungstext, bevor man mit dir Kontakt aufnimmt.
Genau, das habe ich damals eingegeben, wie mir ein Kollege diese Steambank-Maschine eingerichtet hat.
Genau,
so. Stimmt, ja.
Auf jeden Fall steht das da. Das heißt, du bist am nächsten Buch. Deswegen, kleine Vorschau. Im September 21 erscheint der nächste Gruber, Todesschmerz, mit Nemitz und Martin S., also Somerset Snyder. Gib uns mal eine kleine Vorschau.
Ja, die Vorschau ist die, in den ersten 5 Snyder-Bänden habe ich ja in jedem Roman immer wieder eine neue zusätzliche Figur eingeführt und im 5. Band Todesmal, der ist voriges Jahr erschienen, hat dann der Snyder erstmalig dieses Team zusammengeführt in diesem Fall. Und jetzt im Todesschmerz, das im September erscheint, im 6. Teil ist es so, dass er mit diesem Team nach Norwegen, nach Oslo reisen muss, weil dort ein Mord in der deutschen Botschaft passiert ist, nämlich die deutsche Botschafterin ist ermordet worden. Also Snyder reist hin als beratender Beobachter, weil er hat ja keine Vollmachten im Ausland, und er versucht gemeinsam mit der norwegischen Kripo den Fall zu lösen. Und dann ist es natürlich so, er ist viel schlauer wie die norwegische Kripo, wie kann es anders sein? Und da ist Kotzbrocken eckt er mit allen an, und recht bald ist er dann auf sich allein gestellt mit seinem Team und muss versuchen, diesen Fall zu lösen. Und letztendlich geht es ja natürlich gar nicht um diesen Mord an der Botschafterin, sondern es steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Es passieren weitere Morde, unter anderem wird auch jemand aus Snyders Team diesmal sterben müssen. Ja, das ist jetzt einmal so in groben Zügen, worum es da geht.
Das ist dann dieses berühmte Kill Your Darlings, ne?
Also ja, genau, Kill Your Darlings. Also lang habe ich darauf hingearbeitet, dass dieses Team steht, 5 Romane lang, und jetzt darf ich es endlich in den Grundfesten erschüttern und zerstören.
Da fühlt sich einer gerade diebisch. Unglaublich. Mein lieber Andreas, also ich mag ja diesen österreichischen Akzent, den wir jetzt auch die ganze Zeit schon genießen durften. Es ist schon, Wiener Schmäh ist es schon. Also du wohnst ja so zwischen Wien und der Wiener Neustadt, wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe. Richtig?
Ja, richtig. In Niederösterreich. Ja, so. Wobei, ich muss dazu sagen, das ist allerfeinste, schönstes Hochdeutsch, das ich da heute von mir gebe.
Gut, du bist ernsthaft bemüht, das halten wir mal ganz kurz fest. Du kommst aus Österreich, du lebst in Österreich, du schreibst in Österreich, aber man liest in deinen Büchern kein Österreichisch. Warum?
Ja, warum? Es gibt ja diese Regionalkrimis, oder die sehr viel Lokalkolorit haben. Und da, wenn man dann österreichische Regionalkrimis liest, dann tauchen dann oft so Szenen auf wie: Herrst Geschissener, komm doch her, Depper, da schau nicht so blöd, sonst hole ich die Kiewerei. Ja, das finde ich lustig in einem Film, aber in einem Roman möchte ich das nicht lesen. Also ich lese keine Regionalkrimis, ich lese sehr gern angloamerikanische Autoren. Ich habe so meine Lieblings-Thriller-Autoren, und in meinen Romanen versuche ich eben, ein bisschen die angloamerikanische Stil zu kopieren. Also ich versuche, internationale Thriller zu schreiben. Natürlich, sie spielen in Österreich, sie spielen in Deutschland und in der Schweiz, aber es geht auch wie in der Knochennadel nach Paris, es geht wie beim nächsten Snyder nach Oslo. Andere Romane spielen in der Toskana oder beispielsweise in Prag, in Tschechien. Und darum versuche ich, ein bisschen so internationales Flair reinzubringen. Und da passt es ganz einfach nicht, dass man so einen österreichischen Schmäh reinbringt. Weil es würde dann wie ein Fremdkörper wirken. Bei Rita Falk-Romane spielen in Bayern, da hast du dieses bayerische Lokalkolorit. Aber meine Romane, die spielen ja doch ein bisschen international, und da würde es eben wie ein Fremdkörper wirken, wenn da plötzlich so ein lustiger, dicker Wiener Polizist auftauchen würde.
Deine Krimis, deine Thriller, das sind ja auch nur ein Ausschnitt aus deinem Schaffen. So nebenbei, in Anführungszeichen, schreibst du auch Science-Fiction, Kurzgeschichten, Jugendromane. Für den letzten warst du sogar nominiert für den Glauser-Preis vergangenes Jahr. Hast du da ein Lieblingsgenre, Lieblingskinder? Also sind es jetzt die Krimis, mit denen du effektiv erfolgreich bist und mit Sicherheit ja auch ganz gut Geld verdienst? Das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber hast du da so ein heimliches Lieblingskind bei den Science-Fiction-Kurzgeschichten, bei der Jugend?
Also es ist so, also aufgewachsen bin ich natürlich mit Kind- und Jugendliteratur. Also beispielsweise jetzt mit den drei Fragezeichen. Das waren meine ersten großen Helden, mit denen ich groß geworden bin. Danach habe ich dann schon recht bald Stephen King entdeckt, habe dann Horror gelesen, habe Science Fiction gelesen und bin dann erst über Stephen King zu Krimis und zu Thrillern gestoßen. Und alles das fasziniert mich, sowohl Kurzgeschichten als auch Romane. Und von den Genres her lese ich alles gern. Science Fiction, Horror, Thriller. Und ich lese tatsächlich heute immer noch Kinder- und Jugendromane.
Du schreibst aber auch, deswegen.
Ach so, du meinst
Ich
jetzt,
meine,
welches mein Lieblingsgenre ist? Schriftsteller.
als
Ach
Schriftsteller,
so,
nicht mal zum
ja.
Lesen, als Schriftsteller.
Ja, auch. Ja, also manche, also wenn wir jetzt nur mal Romane und Kurzgeschichten sich anschauen, manche Ideen lassen sich in Kurzgeschichten besser verpacken und manche Ideen, weil sie ganz einfach zu groß und zu komplex sind, lassen sich nur in Romane verpacken. Das heißt, es kommt dann auch oft auf die Idee drauf an, ob ich jetzt ein Roman oder eine Kurzgeschichte draus mache. Und das mache ich beides. Wie gesagt, kommt auf die Idee an. Wenn ihr die richtig geil und gut und originell findet, dann stürze ich mich drauf und schreibe eine Kurzgeschichte. Also ich schreibe, sagen wir so, am liebsten schreibe ich Thriller, ohne jetzt viel Lokalkolorit und regional Krimi-mäßig was reinzupacken. Am zweitliebsten schreibe ich Horror, Romane und Kurzgeschichten und dann die Science Fiction. Und mit dieser Jugendbuchreihe, die du erwähnt hast, habe ich mir dann einen Jugendtraum erfüllt, weil ich wollte auch schon immer so Jugendabenteuergeschichte schreiben. Ursprünglich wäre es so ein bisschen in die Richtung die drei Fragezeichen gegangen, aber es hat sich dann in eine komplett andere Richtung entwickelt und dann ist eben Code Genesis draus geworden. Also was ich nie schreiben möchte, das sind Liebesgeschichten.
Ich wollte jetzt gerade fragen, also keine Rosamunde Pilcher irgendwie so.
Ja, na, also
Donna Leon, so diese Krimis, die so in Venedig spielen, so mit Schmalz und allem.
Ich kann es nicht beantworten, ich habe noch nie einen Donald Leon Roman gelesen,
Ich auch nicht, ich habe nur die Filme schon gesehen, also mal reingeguckt.
sagen wir auf den Covers von der Donald Leon sind wir ganz einfach zu wenig Blutspritzer, als dass mich das interessieren könnte, sagen wir es einmal so. Ja, also Liebesromane würde ich definitiv nie schreiben. Ich habe sogar mal einen historischen Roman geschrieben, der allerdings ins Horror-Genre geht, das ist das Eulentor, aber damit hat es sich dann auch schon mit den Genres, also Liebesgeschichten werde ich nie schreiben. Und wenn doch jemals ein Liebesroman von mir erscheinen sollte, dann bitte, liebe Leser, dringend nachrecherchieren, weil dann könnte es sein, dass ich von Außerirdischen entführt worden bin und vielleicht eine Gehirnwäsche mit mir gemacht worden ist. Also das kann man ja nie ausschließen.
Wobei wir eingangs ja, wir hatten es ja davon, du machst ja gerne bei Facebook solche ja, Charts, also deine ganz privaten Charts, gerne auch mit Filmen, also deine Lieblingsfilme. Und ich kann mich erinnern, da hast du tatsächlich Stirb langsam als Liebesfilm angepriesen.
Ja, Stirb langsam ist ja ein Liebesfilm. Stirb langsam, der erste Teil, das ist eine tragische Liebesgeschichte zwischen den John McClane und der Holly Gennaro, seiner Frau, da kriselt es in der Beziehung. Er ist Bulle in New York, sie hat einen Job im Management in Los Angeles und zur Weihnachtsfeier, wenn ihre Firma diese Weihnachtsfeier in dem Nakatomi Tower abhält, kommt er, besucht sie, möchte diese Ehe kitten. Ist eine schöne, tiefsinnige Liebesgeschichte. Nur blöderweise tauchen halt dann Terroristen auf, die diesen Nakatomi Tower in Beschlag nehmen. Ja, und da muss er halt auch noch einen anderen killen. Das, wie halt oft so das Leben spielt. Du kennst das auch sicher, nicht?
Ja, doch, also ich bin auch verheiratet.
Ja, eben, ja.
Wir hatten gerade das Thema Preise, also den Glauser-Preis kurz erwähnt. Du hast ja da schon einiges abgeräumt. Laut Wikipedia seit 1998 derer knapp 2 Dutzend. Wie bedeutend oder wie wichtig ist es für dich, Auszeichnungen zu bekommen?
Um jetzt bei der Wahrheit zu bleiben, es ist so, am Anfang der Schriftstellerei war es irrsinnig wichtig für mich. Weil da habe ich die ersten Kurzgeschichten veröffentlicht, da habe ich an meinem ersten Roman gearbeitet und wenn dann eine Nominierung für irgendeinen Genrepreis gekommen ist, dann war das irrsinnig wichtig für mich und ich habe auch Kurzgeschichten eingereicht für verschiedene Preise. Den einen oder den anderen Preis habe ich dann tatsächlich auch gewonnen. Und es war deshalb wichtig, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ja noch keinen Namen. Also ich musste mir erst einen Namen aufbauen, musste mir erst eine Fangemeinde aufbauen. Und wenn du dann so einen Preis gewonnen hast, wie beispielsweise den Deutschen Fantastikpreis, dann hast plötzlich, auch wenn es nur für kurze Zeit war, ein bisschen Aufmerksamkeit gewonnen. Also du bist dann wahrgenommen worden in diesem großen Pool an deutschsprachigen Autoren. Und das hat dir dann oft verholfen, dass du einen besseren Vertrag in ein bisschen einen größeren Verlag bekommen hast. Also das war zu Anfangszeiten war das irrsinnig wichtig. Ja, mit der Zeit, im Lauf der Zeit ist es schön, wenn ich diese ganzen Preise gewinne, natürlich, und ich freue mich drüber, aber es ist jetzt nicht mehr für mich so wichtig wie früher.
Mein lieber Andreas, wir hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir die Frage, wie kommst du auf deine Ideen, total doof finden. Aber jetzt mal ehrlich, wie kommst du auf deine Ideen?
Du Hund, du hast mir
Nein,
versprochen, du hast mir hoch und heilig versprochen, dass du diese doofe Frage nicht stellen
nein,
wirst.
die Frage stellen wir auch gar nicht so. Die Frage stellen wir auch gar nicht so.
Also,
Aber ich will es trotzdem
wie,
gern wissen.
ja. Okay, na, die Antwort kann ich dir leider nicht geben, aber ich werde es dir trotzdem verraten.
Damit
Ja,
habe ich nicht gerechnet.
wie komme ich auf die Ideen? Mensch, wenn ich das wüsste, wie ich auf die Ideen komme, dann wäre ja das einfach. Ich bräuchte nur zu schnippen. Und schon wären die Ideen da, aber ich fürchte, es gibt leider kein Rezept,
Ich habe
wie
die
man die
Frage,
Ideen.
ich hab die Frage auch deswegen tatsächlich gestellt, weil das ist etwas, das, obwohl ich ja wirklich ein ganz, ganz kleines Licht am Krimihimmel bin, auch ich bekomme diese Frage hin und wieder gestellt und es fällt einem so gar nichts darauf ein.
Sogar du bekommst sie
So,
gestellt.
sogar ich bekomme diese Frage gestellt. Ja, richtig. Wie kommst du auf diese Ideen? Ja, es passiert, oder? Shit happens.
Es passiert ständig. Es passiert ständig, dass irgendwelche Ideen auftauchen. Die meisten passieren, ja, muss man heute halt jetzt leider sagen, wenn wir bei der Wahrheit bleiben, passieren mir, wenn ich am Klo sitze und drüber nachdenke. Und aber auch beim Walken im Wald, beim Radfahren, beim Schwimmen. Und auch mitten in der Nacht. Es ist dann oft so, dass ich mitten in der Nacht eine Idee habe. Dann denke ich darüber nach, dann habe ich eine zweite Idee, dann habe ich eine dritte Idee. Und ab der vierten Idee wird es dann schwierig, dass ich mir das alles merke. Und ich kann meine Frau nicht aufwecken und das Licht einschalten in der Nacht. Und darum greife ich in die Schublade, da habe ich meinen Notizblock und den mitten in der Nacht, also da ist es stockdunkel im Zimmer, blätter ich das irgendwo auf, nehme meinen Bleistift und fange an, diese Idee niederzukritzeln. Und am nächsten Tag wird es dann schwierig, das Ganze zu entziffern. Und das ist ja die Schwierigkeit dran. Die Schwierigkeit ist ja nicht, auf die Ideen draufzukommen, sondern sich diese Ideen zu merken, wenn sie auftauchen. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst des Ideenfindens, dass man sich das merkt, was auftaucht.
Und dass du eine Idee aufschreibst und sie zum richtigen Zeitpunkt das richtige Notizbüchlein oder den richtigen Aktenvermerk dann parat hast.
Ja, und
Wir haben so eine dappige Alexa bei uns im Schlafzimmer stehen und ich habe mittlerweile damit angefangen, wenn ich eine Idee habe, dann diktiere ich das ihr. Und dann fragt sie mich, wann sie mich erinnern soll. Dann sage ich mir, am nächsten Tag. Da kann ich aber mit der Idee nichts anfangen.
naja,
Deswegen.
der Oldschool Peter Hogarth hat so eine Alexa nicht. Der hat nur ein Notizheft in der Schublade neben dem Bett liegen und da schreibt er sich dann diese Dinge auf. Ja, und dann glaube ich auch noch, ist es die Kunst von all diesen Ideen, die rauszupicken, die es wert sind, erzählt zu werden, die originell sind und die Ideen so miteinander zu verknüpfen, dass was Neues, Originelles entsteht. Also das ist, glaube ich, eher die Kunst. Also nicht auf die Ideen zu kommen, weil die tauchen ja ständig permanent immer und überall auf, sondern Ideen so miteinander zu verknüpfen, dass was Neues entsteht.
Also, man kann ja ehrlich sagen, ich meine, wir lesen beide viel, wir sehen beide viel fern. Ich kann es für mich sagen, ich bin wirklich der visuelle Typ. Also ich nehme da unheimlich viel auf, wie du gerade gesagt hast, und dann findest du da was Interessantes, ziehst da was Interessantes und dann versuchst du da selber aber auch ein bisschen was draus rumzubauen. Bist du eher der visuelle Typ oder bist du eher derjenige, der beim Lesen dann solche Ideen generiert?
Ich bin schon der visuelle Typ, aber die Ideen kommen natürlich auch beim Lesen. Und dann ist es so, dass ich oft zwei, drei Seiten in einem Buch lese und sogar umblätter und keine Ahnung habe, was ich da lese. Also da lässt offenbar mein Unterbewusstsein weiter, weil ich im Geiste schon bei einer Idee bin, die ich entwickle. Und die entwickle ich aber visuell. Das heißt, ich stelle mir dann wirklich Szenen vor, wie in einem Kinofilm, wo bestimmte Dinge passieren. Ja, also und das kann immer und überall passieren. Blöd ist, wenn es dann beim Autofahren passiert. Ja,
Ah, mal
ja,
mühen, mal
ja.
schnell nach dem Notizbuch. Und wie arbeitest du? Das denke ich, glaube ich, ist auch noch etwas, was interessant ist. Hast du Musik an? Keine Ahnung. Brauchst du die absolute Stille? Ich meine, du wohnst wirklich in einem Dörfchen außerhalb von Wien. Das ist ja so weit draußen. Also das ist, ja, bist du eher so der stille Typ oder brauchst du irgendwie bei der Arbeit ein bisschen Leben um dich herum?
Naja, sagen wir so. Lange Antwort. Früher war es so, ich habe die absolute Stille gebraucht. Da bin ich in meinem Schreibbüro gesessen, da hat es ruhig sein müssen, da hat unten gar keine Party sein dürfen von meiner Frau, sondern ich habe es wirklich ruhig gebraucht. Aber ich bin vor einigen Jahren draufgekommen, dass ich auch ganz gut schreiben kann, zum Beispiel in einem Kaffeehaus oder in einem Restaurant. Das hat sich ganz einfach so ergeben auf Lesereise, war mit dem Laptop unterwegs und habe einmal versucht, in einem Kaffeehaus zu schreiben und bin draufgekommen, es stört mich gar nicht, wenn rund um mich Kaffeehausgeplauder und Geklimpere ist. Was mich stören würde, wäre, wenn meine Frau am Nebentisch sitzt und sie mit ihrer besten Freundin unterhält. Dann höre ich mit einem Ohr mit und bin abgelenkt. Aber wenn ich die Leute im Kaffeehaus nicht kenne, dann kann da ruhig so Getümmel sein. Und das hat sich mittlerweile jetzt so geändert, dass ich bei manchen Szenen, an denen ich schreibe, am Laptop habe ich dann die Kopfhörer eingestöpselt und ich höre mir entweder Geräusche an, die gerade zu dieser Szene passen, wie Zuggeräusche, Autofahrt, Möbengekreische, Wellen oder Regen.
Knochen brechen, sich auflösende Körper.
Genau, in der Knochennadel brechende Knochen, ja, sehr richtig. Das Prickeln eines Säurebades. Ja, da hören wir entweder so passende Geräusche für bestimmte Szenen an, die man sich wunderschön von YouTube runterladen kann. Oder ich höre mir Filmmusik an. Und zwar Instrumentalfilmmusik. Also Gesänge gehen nicht, das würde mich stören. Aber Instrumentalmusik, beispielsweise die Filmmusik von Hans Zimmer oder die Filmmusiken von Quentin Tarantino oder Guy Ritchie Filme. Je nachdem, wie es halt gerade zur Szene passt. Also in der Knochennadel war es so, dass wie einige Personen gestorben sind, habe ich beispielsweise die Musik, die Filmmusik von Game of Thrones laufen gehabt am Kopfhörer. Weil es ganz einfach gut dazu gepasst hat von der Stimmung.
Also du suchst dir das dann auch wirklich das atmosphärisch Richtige dazu
genau, raus. Genau, gezielt für jedes Kapitel schaue dann, dass ich die passende Musik finde, kann dadurch viel besser reinkippen in die Szene, sehe es dann visuell vor mir, wie das abläuft und ja, und ist ich glaube, dass man dadurch besser gelingt, emotional in die Szene zu kommen und die dann zu schreiben.
Die Musik von Musikkassette, von CD oder doch noch von Schellack?
Nee, weiß ich nicht. Du, ich habe so ein kleines Orchester stehen bei mir im Zimmer und es spielt auf Kommando die Musikstücke.
Da gibt es aber euch diese Kaffeehaus Band, hätte ich jetzt beinahe gesagt, diese kleinen Kaffeehausorchester, ne? Das ist ja so dieser Klassiker.
Du meinst, wenn der so mit der, wie sagt man?
So Max Rabe-mäßig, weißt du?
Ja, genau. Mit einem Akkordeon so und mit der Geige kommt und da was vorspielt.
Mein Lieber, du bist jetzt wirklich ein doch ziemlich bekannter Autor, Krimi-Autor im deutschsprachigen Raum in ganz Europa.
In ganz Europa.
Ja, in ganz Europa, im ganzen deutschsprachigen Europa. Da stellt sich die Frage immer auch ein bisschen nach der Kritikfähigkeit. Das hat Grund, ich meine, dass man mal eine schlechte Kritik bei Amazon oder sowas bekommt, das, glaube ich, muss man wegstecken können. Aber von dir sind ja auch zwei oder drei Bücher verfilmt worden, ich weiß es nicht genau.
Also im Moment ist der Film zum zweiten abgedreht worden. Ja.
Zum abgedreht worden. Ich weiß, dass bei Verfilmungen die Dinge nicht immer genau so laufen, wie sie im Buch drinstehen. Wie gehst du damit um, wenn haust du den Regisseur auch mal auf die Nuss, also verbal? mischst du dich ein? Darfst du dich einmischen?
Also zunächst einmal, wenn man die Filmrechte verkauft hat und nicht selber sich als Produzent mit eingekauft hat in die Verfilmung, hat man kein Recht, irgendwas mitzureden. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist mir, dadurch, dass ich großer Filmfan bin, ist mir ganz einfach klar, dass es einen Unterschied geben muss zwischen Buch und Film. Das sind ganz einfach zwei verschiedene Medien, die auf zwei verschiedenen Art und Weisen funktionieren. Würde man Buch wirklich eins zu eins umsetzen, dann würden viel Würde man ein Buch 1:1 umsetzen, dann würden viele Bücher auf der Leinwand nicht funktionieren, weil ganz einfach die Filmsprache eine andere ist. Darum ist es mir klar, dass man ganz einfach Filmdrehbücher anders schreiben muss wie Romanbücher. Noch dazu, wenn meine Bücher, die haben jetzt so zwischen 400 und 600 Seiten, und wenn man jetzt einen 90-Minuten-Film draus macht, ist mir klar, dass man sehr viel streichen muss. Mir ist mittlerweile ein paar Mal schon angeboten worden, ob ich die Drehbücher schreiben möchte. Ich habe dann immer dankend abgesagt, weil ich mir das selber nicht zutraue, ein Drehbuch an meine eigenen Bücher zu schreiben, weil ich nicht wüsste, welche Szenen ich weglasse. Mir sind alle Szenen so ans Herz gewachsen, also ich könnte es nicht kürzen. Man muss es aber kürzen, und zwar so kürzen, dass eine plausible Geschichte, eine runde plausible Geschichte zustande kommt, und deshalb bin ich mit den Verfilmungen meiner Bücher höchst zufrieden. Einige Fans sehen das anders, die finden die Filme schlecht. Ich finde die aber wirklich gut, weil die Verena Kurt, das ist die Drehbuchautorin, die hat meines Erachtens eine wirklich großartige Leistung gebracht und hat die Quintessenz und den Kern der Geschichte in einer 90-Minuten-Story verpackt. Und das hätte ich nie zusammengebracht. Also, wenn man sich jetzt auf das Experiment einlässt und sagt, Film ist ein eigenes Genre, betrachten wir das jetzt unabhängig vom Buch, dann muss ich sagen, gefallen mir die beiden Martin Snyder-Verfilmungen sehr gut.
Also ich mag diesen direkten Vergleich eigentlich auch nicht. Ist der Film besser oder ist das Buch besser? Es kann nur anders sein. Ob jetzt besser oder schlechter, halte ich jetzt für wenig Aussage. Also
Ja, also ein Film kann generell gut und sch oder schlecht sein, und ein Buch
richtig.
kann generell gut und schlecht sein. Ob jetzt eine Verfilmung eine gute Buchverfilmung ist oder nicht, sei dahingestellt. Das Beispiel, das ich oft hinzuziehen möchte, ist Stanley Kubricks Verfilmung von Stephen Kings The Shining. Großartiges Buch, großartiger Film, haben aber beide miteinander kaum etwas zu tun.
Okay,
Ja.
ja, richtig, genau. Deswegen, man glaube ich, das sind zwei Kunstformen, die man einfach losgelöst voneinander betrachten muss. So, jetzt gucke ich doch gerade mal. Wir haben ja aber ein bisschen was aufgeschrieben. Was noch fehlt? Ja, was fehlt denn eigentlich noch? Ja, genau, beim Filmen, richtig. Das hatte ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ganz aktuell gelesen, du tauchst zumindest in dem einen Film auch selbst auf. Du hast so diese Hitchcock-Nummer
Genau,
da gebracht.
genau. Jetzt bin ich rein äußerlich, schaue ein bisschen den Hitchcock figürlich ein bisschen ähnlich. Darum ist er ganz einfach naheliegend gewesen, dass ich auch auftauche mit einem kleinen Cameo-Auftritt. Genau. Im ersten Teil gibt's, also in Todesfrist gibt es eine Szene in der Buchhandlung, da tauche ich als Buchhandlungskunde auf, der gerade in einem Buch blättert. Und im zweiten Teil, also der zweite Teil, der wird erst im Frühjahr 2021 auf Sat.1 gezeigt, da gibt es auch eine kurze Szene, und zwar im deutschen Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Da begegne ich der Sabine Nemetz beim Eingang
Waren das
des
deine
Gebäudes.
Ideen oder eine Einforderung oder war das die Idee von der Regisseurin?
Also ich habe bei den Rechteverhandlungen, habe ich gesagt, ich würde gern mitspielen. Und dann haben sie mir gesagt, aber Herr Gruber, das würde bedeuten, wenn wir in Berlin drehen, dass Sie zu den Dreharbeiten nach Berlin kommen, auf eigene Kosten. Habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Wo auch immer das stattfindet, ich möchte in den Filmen einen kurzen Cameo-Auftritt haben. Nicht deshalb, weil ich mich jetzt selber wichtig machen möchte, sondern ganz einfach deshalb, weil ich das immer witzig finde, wenn Autoren ganz kurz in den Filmen vorkommen. Das sind so kleine Easter Eggs, sagt man, so versteckte Anspielungen, und das finde ich selber immer als Konsument sehr lustig, wenn ich das selber beobachte.
Und da war jetzt eben dieses wunderbare Österreichisch, ein schönes Easter Egg, also das Osterei, das kannst du einfach in keinem anderen Dialekt so wunderbar darstellen.
Aber Easter Egg ist ja Englisch, das ist ja gar nicht österreichisch. Easter Egg.
Ja, das ist. Okay, würde jetzt definitiv zu weit führen. So viel Festplatte habe ich nicht, um das Thema erschöpfend zu behandeln.
Also, du wirst mir jetzt an der Stelle unterstellen, ich kann weder Hochdeutsch noch schönes britisches Oxford-Englisch. Okay, ich werde an mir arbeiten.
Ich weiß nicht, ob du es kannst, aber im Moment tust du es nicht. So weit würde ich gar nicht gehen. Mein lieber Andreas, am Ende des Devier Literatur-Podcastes gibt es mittlerweile traditionell den Fragen-Quickie. Fünf knackige Fragen und fünf ausladende Gruber-Antworten.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen.
Alles klar. Bist du bereit für den Fragen-Quickie?
Ja, los geht's.
Gut, also, du erwischst deine Frau mit einem Fitzek-Roman im Bett. Was passiert?
Es ist nicht der Ernst, oder? Dass du das Fitzek liest, oder?
Ich hab nicht, deine Frau liest Fitzek, habe ich gerade
Ja,
gesagt.
ja. Ja, und ich sag zu ihr, das ist aber jetzt nicht der Ernst, dass du Fitzek liest, oder?
Okay, was sagst du, meinst mich?
Ja, kommt drauf an, wenn ich ins Schlafzimmer gehe und du liegst plötzlich in meinem Bett und liest Fitzek, kann das natürlich auch passieren, dass ich sage, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du Fitzek liest,
Das
oder?
wird das Erste, was dir dann dazu einfällt. Ne? Zweite Frage. Peter Hogarth kommt unangemeldet zum Essen. Was wolltest du ihm schon immer mal sagen?
Peter Hogarth, such dir doch mal eine Freundin, die nicht stirbt.
Wenn du schreibst, dann bist du.
Da bin ich in einer Blase der Fantasie.
Du bist Agent bzw. Mitglied im Syndikat, weil.
Weil das ganz einfach meine Krimi-Familie ist. Da muss man ganz einfach Mitglied sein.
Und ein Thema können wir uns leider auch immer noch nicht ersparen. Corona ist für dich ganz persönlich.
Oi, Corona. Ja, das ist das Thema, das leider die Gesellschaft komplett gespaltet hat und auch wahrscheinlich noch für die weiter spalten wird, wenn es uns nicht gelingt, dass wir alle an einen Strang ziehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andreas Gruber für ja, über 40 Minuten spannende Informationen, spannende Unterhaltung, ein fast gutes Hochdeutsch.
Ich probiere es nochmal mit Oxford-Englisch. Thank you and good night.
Thank you, good night. Wie war das nochmal? You have your pump gun. Nee, warte, wie war das am Anfang?
Ho, now I have a machine gun.
Now you have a machine gun and ho, 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 now we are ready and we have finished. Mein Lieber, ganz liebe Grüße nach Niederösterreich.
Schöne Grüße nach Deutschland und schöne Grüße an alle, die da zugehört haben. Ich hoffe, es war ein bisschen amüsant für euch.